Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Geh nie nach Wiedenest allein. So, da kennt ihr diesen Mann hier, diese kleine Puppe. Pinocchio heißt sie. Pinocchio, eine freundliche Leihgabe der Pizzeria Pinocchio. Das ist der Werbeblock, das muss ich sagen, sonst kriege ich beim nächsten Mal diese Puppe nicht. Was hat diese Puppe für eine Eigenschaft? Wisst ihr das nicht? Guck mal hier, der hat so eine lange Nase, ne? Und diese Nase wächst weiter mit jeder Lüge. Genau. Und ich habe mir vorgestellt, wie wäre das, wenn das so Gott mal so 3 Monate bei uns machen würde. So die Woche über, bei jeder Lüge so 3 Zentimeter Nasenlänge dazu. Was hätte das für Auswirkungen auf die Gemeinde? Ich kann mir ja schon denken, am Eingang würden dann sonntags die Ältesten stehen und die Nasenlänge nachmessen und sagen, oh Mann, das war schwierig und niemand wird mehr hinten sitzen. Das wäre so eine Revolution, alle würden lieber vorne sitzen, weil dann hat man Nasenfreiheit nach vorne. Da stößt man nicht mit seiner länger gewordenen Nase an den anderen. Ja, aber so ist es ja nicht, ne? Ist heute jemand tatsächlich hier, der sagen, ist natürlich jetzt so ein Outen, der noch nie gelogen hat? Wir Christen, wir lügen ja nicht, ne? Das ist ja schon mal klar. Denkt man so einfach. Es ist schon interessant, ne, dass man auch in frommen Kreisen lügt. Ich mache ja so Glaubens- und Lehrunterricht. Das sind so Schüler von 12 bis 14 und wir machen da 2 Jahre Unterricht und dann schreibe ich so ein paar Tests. Die sind eigentlich ganz einfach. Aber dann gibt's immer einen raus und guck, ob wenn ich draußen bin, ob die abschreiben oder nicht abgeschrieben. Die schreiben ab, ne? Obwohl es eigentlich eine Note geht um Eis, eine Belohnung. So einfach und trotzdem da zu der Frage, wo lernen wir eigentlich das Lügen? Schon mal gestellt, dass wir lügen können. Das ist doch erst, hast du vielleicht so in der Begegnung mit deinen Eltern gehabt, dass zum Beispiel, ja, ne, Uwe, hast du dir irgendwann gesagt, komm mal her, Uwe. Wir bringen dir heute an diesem Wochenende das Lügen bei. Denn du musst wissen, wie du in deinem Alltag zurechtkommst. Und wenn du hast abzuwaschen, dann sag einfach, ich muss noch Hausaufgaben machen. Und dann hast du einfach mit dieser kleinen Lüge ein viel bequemeres Leben und kannst leichter. Habt ihr das so mit euren Kindern gemacht? So ein Seminar zum Thema Lerne Lügen in der Familie. Nein, wir lernen das irgendwie ganz von alleine. Jeder Mensch lernt das irgendwie, ohne dass es ihm jemand beibringt. Martin Luther sagte in seiner Auslegung zu dem Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis sagen, einerseits begehre der Mensch nichts mehr als die Wahrheit, so wie du das auch gerade gesagt hast. Man wünscht sich das. Den ehrlichen Umgang miteinander. Andererseits hat auch nur der Mensch die Möglichkeit zum Flunkern oder zum Lügen. Wenngleich der Mensch mit vielen Tieren das Fressen, den Neid oder die Schwelgerei gemeinsam hat, so übertrifft er sie doch alle in einem Punkt, das Lügen. Und damals hat man auch schon gelogen, zur Zeit des Neuen Testaments. Und das ist heute mein Text, den ich gerne mit euch auslegen würde. Der steht in Matthäus 5, also in dieser Bergpredigt von Vers 33 bis 37. Und damals hat man die Lüge halt so in das fromme Schwören mit hineingepackt. Da sagt Jesus also zu seinen Zuhörern: Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes Wort ist vom Bösen. Ich möchte meine Predigt heute so in drei Punkten mit euch durchgehen. Das erste, lass mal gucken, wie war denn der Eid im Alten Testament? Der zweite Punkt, was haben die Leute daraus gemacht aus diesem Eid, nämlich die zwielichtige Lüge? Und das dritte, was ich uns wünsche, ist dann der dritte Punkt, die lügenfreie Gemeindezone. Zumindestens oder Familienzone oder wie auch immer. Weil ich denke, das lohnt sich tatsächlich, eine lügenfreie Familie oder lügenfreie Gemeinde zu haben. Das ist was Schönes. Gut, zunächst einmal schauen wir aufs Alte Testament und da sehen wir, im Alten Testament wurde geschworen. Da wurde unter Eid etwas ausgesagt. Zum Beispiel möchte ich lesen aus 1. Mose 21. Und Abraham stellte 7 Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham, was sollen diese 7 Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte, die 7 Schaflämmer sollst du von meiner Hand nehmen, damit mir das zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie dort geschworen hatten. Der Schwur unterstützte also im Alten Testament die Aussage, die wahre Aussage, die man gemacht hat. Man rief Gott zu einem Zeugen auf. Bei den beiden Vertragspartnern Abraham und Abimelech. Man rief sie, Gott, schau du zu, was wir beide hier besprochen haben. Damals kannte man noch keinen Notar und darum rief man Gott als Zeugen an. Schau zu, das ist jetzt verbindlich. Gott selbst benutzte den Schwur und Eid ebenfalls, obwohl er das nicht brauchte, weil Gott ist die Wahrheit, um sein Handeln als verbindlich zu unterstreichen. Dann werde ich euch in das Land bringen, 2. Mose 6, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Also Gott unterstützt seine Aussage mit einem Eid. Das Leibe ist in 4. Mose 14. Und wir haben gesehen, das sichtbare Zeichen eines Schwures war also das Heben der Hand. Ich rufe Gott zum Zeugen an. So, und jetzt geschah etwas anderes, das hinzukam. Man sah jetzt diesen Eid in Konflikt mit dem dritten Gebot, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Man fürchtete sich bei einem Schwur, den Namen Gottes wegen einer Belanglosigkeit zu gebrauchen. Und deshalb ersetzte man den Namen Gottes durch andere Begriffe. Das habt ihr hier in dem Text gelesen. Da werden Himmel, Erde, Jerusalem und das eigene Haupt genannt. Man schwor also nicht mehr bei Jahwe, sondern man schwor beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder bei dem eigenen Haupt. Im bürgerlichen und politischen Leben hatte der Schwur bei Gerichtsverhandlungen eine hohe Bedeutung. Man kannte oft noch nicht dieses schriftliche Fixieren und Beglaubigen durch einen Notar. Deshalb war der Eid etwas Wichtiges im Alten Testament. Und die Heiligkeit des Eides war unantastbar. Gott hat also nicht im Alten Testament den Eid abgeschafft, er hat ihn benutzt, sondern den Meineid, dass ich etwas lüge. Jetzt kommt das Zweite, wie der Mensch jetzt damit umgegangen ist, zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Diese klare Aussage entwickelte jetzt, diesen Schwur, diesen Eid, entwickelte damals die Rabbiner weiter zu einer zwielichtigen Lüge. Diese Fehlentwicklung fand besonders in der Zeit zwischen dem Alten Testament und Neuen Testament statt. Man ersetzte den Eid durch einen zwielichtigen Eid, den keiner mehr verstehen konnte. Vielleicht kennt ihr das so aus manchen Filmen, habt ihr das auch praktiziert. Man hat zwar geschworen, so in meiner Kindheit, ne, bei meiner Schwester, ich habe dein Auto nicht weggenommen. Ich schwöre fünfmal, ja. Dann sagte meine Schwester, ich schwöre einmal mehr als du. Und da meinte er, da kommt so eine Inflation zustande. Und dann gab es, wenn man auf einer Seite die Hand hob und dann hinten so ein Zeichen machte, ne? Kennt ihr das? Das ist auch so was Zwielichtiges, sieht keiner. Und die haben das damals genauso gemacht. Und so gibt es in der Mischna, das ist eine wichtige Sammlung religionsgesetzlicher Überlieferung zum rabbinischen Judentum, da gab es eine große Latte an Ausnahmen. Ich stelle euch mal einige vor. Schwüre oder Eide, bei denen auf den Tempel oder auf dessen Einrichtung sie geschworen wurden, die galten als verbindlich. Also ein Beispiel aus der Literatur. Ein beliebter Schwur, um die Wahrheit zu unterstreichen, war der Schwur auf den Tempel oder auch auf die Einrichtungsgegenstände des Tempels. Wer also sagte, dies oder das soll mir so wahr sein wie die Tempelhallen, wie Altarholz oder wie Altarfeuer, wie der Altar selbst, der hatte die Wahrheit gesagt. Auf dessen Schwur konnte man sich verlassen. Und je näher man bei den Einrichtungsgegenständen an das Allerheiligste kam, desto wahrer und größer war der Schwur. Bei der Torah, bei der Bibel war das etwas anderes. Wenn man nur allein auf die Bibel geschworen hat, dann konnte man ja auch das Papier meinen und nicht das, was da drin stand. Und deshalb, wenn man sagte, wer bei dem schwört, was in der Torah steht, der hat die Wahrheit gesagt. Wer aber nur auf die Torah schwört, da weiß man nicht, ob er die Wahrheit gesagt hat. Und da kann man sich vorstellen, hey, da musst du also bei einem Vertragsabschluss, da musst du ja die ganze theologische Auslegung der neuen Zeit im Kopf haben, damit du weißt, meint er es jetzt ernst oder lügt er mich an? Und das war das Problem. Da war ein Riesen durcheinander. Jerusalem, das Beispiel spricht hier Jesus an. Da haben ja welche auf Jerusalem geschworen. Jerusalem, wenn man sagte, Jerusalem soll mir das oder das sein, der hat gar nichts gesagt. Wer aber sagte, dies oder jenes soll mir wie Jerusalem sein, der hat die Wahrheit gesagt. Der Schwur beim Himmel und bei der Erde war genauso. Das war gar kein richtiger Schwur, wenn man auf den Himmel oder auf die Erde geschworen hat, sondern es war nur ein richtiger Schwur, wenn man bei dem geschworen hat, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so könnt ihr Kapitel um Kapitel lesen, wann ein Schwur zählt und wann ein Schwur nicht zählt. Und das brachte eine riesen Verunsicherung mit. Stellt euch das vor, Vertragsabschluss. Da schwörte jemand, diese Kuh ist gesund. Aber er schwört nur auf die Torah und nicht auf den Inhalt der Torah. Und du kriegst halt vielleicht dieses eine kleine Wort in, kriegst du gar nicht richtig mit. Mann, und dann bist du betrogen worden, obwohl der geschworen hat. Ja, und so sagte man, das kann nicht sein. Jesus hat das ja mitgekriegt. Er hat in dieser Zeit gelebt. Wie der Mensch, also der normale Bürger, aus etwas Gutem, was Gott im Alten Testament gegeben hat, so eine zwielichtige Lüge gemacht hat. Und darauf nimmt der Text konkret Bezug und sagt, jetzt hört mal auf mit diesem ganzen Schwören, das bringt doch nichts. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und fertig. Ist die Kuh krank, ja oder nein? Entweder ja oder nein. Entweder ist sie krank oder ist gesund. Ja? Ist das Auto kaputt? Ja oder nein? Gibt's nichts dazwischen. Ja? Also wenn du es weißt. Vielleicht ist das Auto kaputt und du weißt es nicht. Aber weißt du, dass das Auto kaputt ist? Ja, dann sag ja. Gut. Hast du den Ball geklaut? Ja oder nein? Ganz einfache Sache. Hast du was kaputt gemacht in der Gemeinde? Unten im Mutter-Kind-Raum oder wo auch immer. Ja oder nein? So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, zu uns heute. Davon war die Gemeinde ja geprägt, die erste Gemeinde auch. Und wenn man zum Beispiel in Jakobusbrief hineinschaut, dann stellt man fest, dass es da in den Gemeinden, an die Jakobus schreibt, viel Konfliktstoffe gab. Und scheinbar wurde auch in diesen Konflikten mit dem Eid und mit dem Schwur gehandelt oder gearbeitet, umgegangen. Denn Jakobus sagt in Kapitel 5, Vers 12 Folgendes. Vor allem aber meine Brüder, nämlich mal in Klammern, meine Schwestern, weder bei dem Himmel, ne, da ist es wieder genauso, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Es war also gar nicht für die Gemeinde so einfach umzuschalten. Dieses Schwören, hier wieder Himmel, Erde, Haupt, Jerusalem, irgendeinen anderen Eid, auf die reine Wahrheit. Und ich glaube, dass das auch heute so ist. Man kann sich ans Lügen gewöhnen, kann sich wirklich dran gewöhnen. Und man muss ja auch ein Wahnsinnsgedächtnis haben, oder? Wenn man einmal angefangen, die Wahrheit kann man sich, denke ich, relativ einfach merken. Aber wenn man einmal angefangen hat zu lügen, das ist doch ein bisschen rausgekommen und man muss jetzt die eine Lüge mit der anderen Lüge wieder decken und dann die zweite mit der dritten und da musst du ja merken ohne Ende, da musst du ja Akten schreiben. Und dann alles, was habe ich dem jetzt gesagt, ne, damit er nicht rauskriegt, dass ich da ihn angelogen habe. Das sind ja riesenkomplexe Dinge, die ich mir neben der Wahrheit auch noch merken muss. Und da sagt Jakobus, hey, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann gebt das zu, fertig, aus. Ich war's. Ich habe dafür die Verantwortung gehabt und ich war dafür zuständig, dass es schiefgegangen ist. Ist nicht immer einfach, das glaube ich im Geschäftsleben, dass das nicht immer einfach ist. Aber dann habe ich mir auch gedacht, bei wem sollten wir denn heute schwören? Ja? Beim Heiligen Geist? Oh, lieber nicht Apostelgeschichte, ne? Da war dann mit Ananias und Saphira. Das kann richtig gefährlich werden. Ne? Gemeindeleitung schwören, ja? Wenn man sagt die Wahrheit, wenn man auf Manuel Lülling schwört. Und noch besser, Veit Klaasberg, hast du garantiert die Wahrheit gesagt, ja? Nein, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Hört auf mit diesen Lügereien, mit diesen Halbwahrheiten, mit dieser zwielichtigen Auslegung des Eides und des Schwörens. Ich glaube, das ist ein wahres Wort, denn dann wird es überflüssig. Da muss man manchmal vielleicht zugeben, das fällt oft schwer, man muss zugeben, man hat einen Fehler gemacht. Aber das hilft. Und ich glaube, dass eine lügenfreie Familie und eine lügenfreie Gemeinde ein wirklich himmlischer Ort ist. Ein wirklich himmlischer Ort, dass das der Himmel ist. Stell mir so vor, wenn man Tugenden lebt oder wenn man Gebote lebt, wenn das ein Einzelner macht, ist das ja schon toll. Ich glaube, dass der was verändern kann an Atmosphäre, schon ein Einzelner. Aber was ist das für eine heilende Atmosphäre, wenn man in eine Gemeinde kommt und weiß, da lügt mich niemand an. Da hat mich noch niemand angelogen, sondern der steht zu mir. Ich glaube, dass das ein Stück Himmel auf Erden ist, wenn man einen wahrhaftigen, im ganz positiven Sinn, einen wahrhaftigen Umgang miteinander hat. Denn es ist genauso, wie du in deiner Moderation gesagt hast, wie fühlst du dich, wenn du angelogen worden bist und du hast das rausgekriegt? Ich glaube, da geht etwas ganz tief in dir kaputt, nämlich Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist wichtig für unser Miteinander. Aber das geht auch nachhaltig kaputt. Denn das rauskommt, kann man um Vergebung bitten. Aber das Blöde ist, man kann schlecht vergessen. Und wenn dir das dann nochmal passiert und nochmal und irgendwann, wenn du öfter von ein und derselben Person angelogen wirst, dann meidest du sie ganz automatisch. Und es ist auch in der Familie so. Wenn ein Vater sein Kind belügt, zerstört er Vertrauen. Wenn eine Mutter ihre Tochter zerstört, man Vertrauen. Klar, komm, klar spiele ich heute mit dir. Und das Versprechen gebrochen, obwohl man schon vorher wusste, dass man keine Zeit hat. Man hat gelogen, um einfach Ruhe zu haben. Klar machen wir eine Geburtstagsfeier für dich. Obwohl man wusste, dass man keine Zeit hat, hat man etwas versprochen, etwas gelogen, etwas Falsches gesagt, um ein leichteres Leben zu haben. Er hat mir versprochen, nicht mehr zu trinken. Er hat mich angelogen. Der Auftraggeber hat doch die sofortige Zahlung versprochen, zugesichert. Der macht es einfach nicht. Oder wenn man bei eBay was ersteigert und man merkt, man wird von der Gegenseite angelogen und angelogen und angelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist so ein blödes Gefühl. Oder wie fühlst du dich, wenn jemand sich selbst durch großartige Übertreibungen in ein besseres Licht stellen will? Und du merkst, ist das wirklich so? Das zerstört Vertrauen ganz tief. Macht ganz tief etwas kaputt. Reinhard May, ich weiß nicht, wer den Liedermacher kennt, der ist ja kein Christ, aber er drückt das, finde ich, sehr, diese Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit in einem Lied sehr schön aus. Ich habe Sehnsucht, sagt er oder singt er, nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht bei jeder Festrede die Hucke voll lügen und verschonen mich mit den falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Danach sehnen sich die Leute, ja, nach Wahrheit. Das ist ja gerade die Spannung. Ich sehne mich selbst nach Wahrheit. Und wenn ich mich selbst nach Wahrheit sehne, dann muss ich den Anfang machen und lernen, wahrhaftig zu leben, Schuld einzugestehen, die Wahrheit zu sagen. Ich muss nicht immer die ganze Wahrheit sagen. Das ist es auch nicht. Aber ich muss nicht lügen. In einer christlichen Zeitschrift, damals hieß die Perspektive noch Botschaft, gab es zu diesem einen Artikel, eine kurze Geschichte von einem Gemüsehändler. Ein Gemüsehändler aus der Gemeinde sagte zu einer Kundin vor anderen Leuten im Laden. Könnt ihr euch das vorstellen, ne? Gespräch, ehrliche Geschichte so an der Theke. Heidi, so heißt die, ich hoffe, hier heißt jetzt niemand Heidi. Heidi, ich glaube nicht, dass du bekehrt bist. Wow, das man auch sagt, ne? Wir müssen für dich beten. Seit Tagen bemerke ich, dass bei der Butter, die ich täglich von dir kaufe, 20 Gramm fehlen. Darauf Heidi, also schon länger her, ne? Darauf überlegte Heidi und dann sagte sie, jetzt fällt's mir ein, hatte mein Pfundgewicht verloren und als Ersatz für mein Pfundgewicht habe ich einen Pfund Zucker genommen, das ich bei dir gekauft habe. Peinlich, oh peinlich. Das sind die Augenblicke, wo man denkt, wann geht der Boden auf und ich kann da verschwinden. Sprüche 12, Vers 22. Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Da liegt Verheißung drauf. Da liegt Segen drauf. Auf Wahrheit sagen. Ich glaube, dass das, so wie du das beschrieben hast, nicht einfach ist, in einem säkularen Bereich draußen die Wahrheit zu sagen. Ich habe im Urlaub jemanden kennengelernt, der musste ungefähr, so schätzte er das ein, 30 Mal am Tag lügen. Der war fettig, der Mann. Der war Christ, der war fettig. Der war am Ende 30 Mal lügen. Dann hat er selbst gekündigt. Nach 2 Jahren hat die Firma angerufen und gefragt, ob er wieder für sie arbeiten wollte. Man sehnt sich nach einem Stück Wahrhaftigkeit. nach Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir diesen Traum Gottes von einem wahrhaftigen Umgang miteinander ein Stück mehr in der Gemeinde und auch in unserem Alltag versuchen zu leben. Mein Ja soll ein Ja sein und mein Nein ein Nein. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.